Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Just Gated. Der Podcast mit Shannon Gede.
Unser Livestream auf Instagram.
Wie ist es denn, so intensiv über das Thema zu sprechen?
Aus meiner eigenen Perspektive sehr befreiend, weil ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema, es ist ein sehr heikles Thema, aber es fühlt sich an, als würde ich so ein Druckventil ablassen. Das ist super gut. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich darüber spreche, endlich mal das konstruktiv, also diese ganzen Gefühle konstruktiv nutzen kann und damit halt vielleicht Bewusstsein schaffe bei anderen Leuten, vielleicht aber auch irgendwie im besten Fall Augen öffnen kann. Vielleicht können wir alle da irgendwie als Kollektiv was machen, aber es ist auf einer ganz persönlichen Ebene für mich sehr befreiend und sehr wohltuend. Also es ist einfach schön, wenn man sich auch sowas von der Seele reden kann.
Ja, ich glaube, es ist aber auch, deshalb machen wir ja auch die Triggerwarnung für alles eigentlich, was wir diese Woche besprechen und auch alles, was rausgeht. Die brisanten, sage ich mal, Fotos sind ja immer auch nur im Swipe zu sehen. Das auch aus gutem Grund. Es kann, glaube ich, auch für viele retraumatisierend wirken. Hast du irgendwann mal auch vielleicht in der Woche das Gefühl gehabt, es wird ja alles zu viel oder auch während der Produktion schon?
Weniger, aber ich glaube, das liegt an mir. Also ich hatte ja, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, ich hatte ja im Vorfeld und auch unmittelbar nach dem Anschlag sehr, sehr viel Kontakt und auch sehr, sehr viel Kontakt mit Therapeuten in unterschiedlichen Formen und auch mit vielen verschiedenen Leuten und dadurch hat das, oder die Zeit, die auch zwischen dem Anschlag und jetzt liegt, das hat halt viel dazu beigetragen, dass man halt das schon gut verpacken konnte und gut irgendwie einsortieren und einordnen konnte. Ich fühle oder ich habe mich während der Produktion und jetzt nicht unbedingt retraumatisiert gefühlt, aber ich habe zum Beispiel öfter darüber nachgedacht, wenn ich aus der Haustür rausgehe oder ich war zum Beispiel gestern beim Döner und habe mir was zu essen geholt und da habe ich noch mal kurz einen Moment länger drüber nachgedacht, als ich normalerweise sonst tun würde.
Genau. Wie ist das auch, wenn du jetzt zum Dönermann gehst und zum Kiezdöner und da dir was zu essen holst? Hast du das Gefühl, dass dieser Ort, klar, der Ort an sich davon geprägt ist, aber auch die Menschen?
Schon. Also das kurzer Fun Fact, der Döner wurde ja dann, also Fun Fact ist doof, das war blöd, Entschuldigung. Kurzer Fakt, der Döner wurde verschenkt nach dem Anschlag unmittelbar. Der wurde an die Brüder verschenkt, die zu dem Zeitpunkt dort waren. Und die haben unmittelbar nach dem Anschlag, also es war ja zu wegen der Beweissicherung, aber die haben unmittelbar nach dem Anschlag angefangen, die Räumlichkeit umzubauen. Also haben zum Beispiel die Kühlschränke anders hingestellt, die Sitzmöglichkeiten verändert, neue Tapete an die Wand gemacht und den Raum im Kern verändert und mit dem Ziel natürlich irgendwie auch einen Raum der Erinnerung zu schaffen und dem auch zu gedenken, aber auch mit dem Ziel, natürlich immer noch irgendwie füreinander da zu sein und immer noch der Kiezdöner des Viertels zu sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich diese ganze Aura des Kiezdöners irgendwie verändert hat und dass man da wahrscheinlich auch bewusster reingeht als vorher. Aber es hat trotzdem noch so ein bisschen seinen Charme von vorher erhalten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber dennoch hat sich das jetzt so entwickelt und es wurde auch gerade heute bekannt gemacht, dass der Kiezdöner so als solcher nicht mehr lange existieren wird, sondern dass die komplett gänzlich umbauen. Also die Brüder, zugegeben, wir sind jetzt nicht beste Freunde, aber wir haben uns schon ein paar Mal miteinander so unterhalten, haben auch selber gesagt, dass man zwar sehr viel Kraft und Arbeit, also ich möchte jetzt nicht für sie sprechen, aber dass man sehr viel Kraft und Arbeit da reingesteckt hat, aber dass man dieses Image natürlich irgendwie auch nicht los wird und dass das irgendwie wie so eine schwarze, dunkle Wolke ist, die immer noch über diesem Kiezdöner schwebt. Und also es hat sich verändert, aber auch nicht so super sehr. Also es wird sich aber noch stark verändern.
Diese schwarze Wolke, die du gerade angesprochen hast, über diesen Kiezdöner, gibt es diese auch so über komplett Halle? Hast du das Gefühl, dass das immer noch aktuell total prägend ist? Oder wie ist das Stadtgefühl jetzt?
Gar nicht. Also ich habe auch echt schon ein paar Mal bemängelt, dass das im Stadtbild total untergeht. Also es gab bis zum ersten Jahrestag des Anschlages gab es weder an der Synagoge noch am Kiezdöner von außen eine Erinnerung. Also es gab zum Beispiel, jetzt gibt es vor dem Kiezdöner so eine eingelassene Tafel in den Fußgängerweg, wo drauf steht, wir gedenken den Opfern des rechtsextremen Anschlags und die Namen der beiden Todesopfer. Und dieselbe Plakette hängt auch an der Synagoge an der Wand, die wurde in die Wand eingelassen. Aber es gibt zum Beispiel auf dem Marktplatz nichts. Es gibt sonst irgendwie gar nichts, was von außen daran erinnert oder was das irgendwie kennzeichnet, bis auf ein paar Tags oder ein paar Graffitis in der Stadt verteilt. Da war so der Leitspruch, niemals vergessen, und dann, also niemals vergessen, Ausrufezeichen und meistens dann auch noch die Opfernamen. Wie gesagt, bis auf ein paar Tags, bis auf ein paar Plakate und die beiden Tafeln, die jetzt eingelassen sind, eigentlich gar nicht. Das Stadtbild hat sich sehr renormalisiert. Also die Tür wurde zum Beispiel, also die angeschossene Tür der Synagoge wurde auch ausgetauscht, die ist weg. Also das hat alles wieder zu so einem normalen Bild gefunden. Das Einzige, was noch sehr, sehr präsent ist und das Einzige, was auch in der Zwischenzeit sehr präsent war, war so ein Polizeicontainer vor, oder ist so ein Polizeicontainer vor der Synagoge. Der hat da, also der steht halt da, wo früher Autos geparkt haben und ist, wenn man das jetzt nicht weiß und wenn man das nicht erkennt, den Tatort, total deplatziert. Und man fragt sich so, warum ist hier irgendwie ein Container von der Polizei? Aber ansonsten ist das absolut wieder normal gewesen und ja, ist es.
Das ist ein zwiespältiges Thema, ne? Also zum einen kommt bei mir gerade der Gedanke auf, oh Gott, sollte man darauf mehr aufmerksam machen, sollte man da mehr Aufklärungsarbeit auch schaffen, nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Die Leute, die betroffen sind, ich glaube, die werden es niemals vergessen, aber Leute, die da hinziehen oder vielleicht auch nichts davon mitbekommen haben, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, man kriegt so mit, okay, hier ist was passiert, da ist was passiert, man hat da schon Mitgefühl so, aber durch diese Flut an Medien geht sowas auch schnell vergessen. Und da ist so dieser eine Punkt, der gerade bei mir aufgeploppt ist bei deiner Antwort. Der andere Punkt ist aber auch, möchte man jeden Tag, wenn man in der Stadt da lebt und auch betroffen ist, immer dran erinnert werden und dann kommt man ja auch nicht über das Erlebte hinaus. Wo siehst du dich da? Ich habe in deiner Antwort beides gespürt.
Es ist eine total verzwickte Situation, also weil du halt, also auch aus einer betroffenen Perspektive, ich habe mich nach dem Anschlag auch gefragt, wann können die Leute bitte endlich alle mal wieder zu Hause bleiben und bitte nicht vor meiner Haustür irgendwie weinen und irgendwie Kerzen anzünden und warum muss hier immer noch so viel rumliegen, weil ich das Gefühl hatte von, ich kann nicht abschließen, wenn hier so viele Leute tagtäglich hierher kommen und irgendwie immer mehr Kameras und immer mehr Blumen, immer mehr Kerzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich absolut übergriffig zu sagen, hier, sorry, du kannst hier nicht so trauern oder du darfst deine Trauer nicht irgendwie hierher tragen. Das geht gar nicht. Und das ist eine schwierige Situation, in der man es, glaube ich, sehr schwer allen Beteiligten recht machen kann. Ich würde mir wünschen, für mich persönlich, dass dieser, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Jahrestag des Anschlages, ja, dass man zum Beispiel das fest ins Stadtbild integriert. Also zum ersten Jahrestag gab es von der Initiative Halle gegen Rechts eine Themenwoche. Jetzt weiß man natürlich nicht, lag das an Corona oder lag das an der Themenwoche. Ich hatte das Gefühl, die geht ein bisschen unter. Es gab einen Erinnerungsraum am Steintor, da war keiner drin, den ich kenne. Also das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass auch die Stadt da ein bisschen mehr Initiative zeigt und halt irgendwie auch diesem super unangenehmen Thema und diesem absolut traurigen Tag ein bisschen mehr Platz einräumt, aber dass man das dann, das wäre jetzt mein Vorschlag und ich rede jetzt hier von meinem Wunsch oder von meiner Wunschvorstellung, dass man dem quasi eine Woche gibt und zum Beispiel das auch immer in dieser Oktoberwoche stattfinden lässt und dass man dann natürlich irgendwie zu einer Normalität auch zurückkehren muss, zu einer respektvollen Normalität. Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Kevins Freunde oder die jüdische Gemeinde oder Janas Freunde zum Beispiel sagen, okay, weiß ich nicht, heute ist Kevins Geburtstag, heute ist Janas Geburtstag oder heute ist irgendein anderer besonderer Tag, den wir gerne in diesem Gedenken verbringen möchten, bitte. Aber so als Kollektiv würde ich mir einen konzentrierten Zeitraum wünschen, wo man bewusst und sehr offen damit umgeht und damit auch sehr stark konfrontiert, aber dann natürlich wieder auch so ein bisschen eine Normalität einfließen lässt.
Jetzt kam gerade ein Kommentar, Reizüberflutung in den Medien kann man nur mit schlechten Nachrichten Geld machen, traurig aber wahr. Da stehe ich natürlich als Journalistin auch in einem Zwiespalt so gesehen, weil klar, schlechte Nachrichten werden thematisiert, aber es dient auch einfach der Informationsquelle. Gute Nachrichten werden auch thematisiert, nur habe ich das Gefühl, dass schlechte Nachrichten viel mehr im Kopf der Konsumenten halt hängen bleibt. Und jetzt auch gezielt zu denjenigen, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, Chris, genau, der es geschrieben hat. Ich glaube, wäre es so, dass nur schlechte Nachrichten nur Geld bringen, dann würde man ja Tag ein, Tag aus nur noch über Halle sprechen oder über Hanau oder über andere Anschläge. Mhm. Ich glaube, die Medien haben da auch einen starken Zwiespalt zwischen, inwiefern müssen wir jetzt auch Respekt den Betroffenen gegenüber zeigen und dieses Thema nicht immer wieder aufmachen, sondern vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, an Tagen, wo es sich jährt oder Sonstiges nochmal natürlich hervorheben und auch Aufklärungsarbeit schaffen. Aber da ist genau dieser Zwiespalt, den wir auch im Stadtbild gerade gesehen haben. Wann ist genug? Wann muss man die Sache vielleicht auch einfach ruhen lassen, in dem Sinne nicht zu vergessen und auch nicht zu verdrängen, trotzdem Aufklärungsarbeit zu leisten, aber in welchem Ausmaß? Ne? Kommt aber auch immer drauf an, welche Medien man konsumiert. Das nur
also,
dazu.
Ich weiß nur aus einem betroffenen Gespräch, also ich habe ja auch erzählt, dass ich an dieser an diesem Treffen mitgemacht habe oder teilgenommen habe von der Katastrophennachsorge. Und da haben wir uns natürlich auch darüber ausgetauscht und es ist total spannend, wie unterschiedlich Leute das erlebt haben. Also ich persönlich hatte am Anschlagstag selbst Kontakt mit den Medien, weil eine Zeitung mich angeschrieben hat auf ein Foto, welches viral gegangen ist, was ich von dem Attentäter gemacht habe. Und die wollten dann sofort die Bildrechte und wie geht das jetzt irgendwie weiter? Und das war total unnötig in dem Moment für mich und das war eine sehr negative Erfahrung, aber immerhin noch im Rahmen. Es hat aber eine Rentnerin in dieser Gruppe erzählt und das fand ich persönlich richtig, richtig schlimm, dass sie hat das als Augenzeugin auf der Straße miterlebt, hier auf der Ludwig-Wucherer Straße und wurde dann von Journalisten bis nach Hause verfolgt und wurde dann auch zu Hause rausgeklingelt in den Tagen danach. Und ich finde, das geht absolut gar nicht. Dann hat ein Freund von Kevin erzählt, dass Kevins Familie, also ich reproduziere nur das, was mir gesagt worden ist, dass die zum Beispiel wirklich auch teilweise den Hauseingang abschließen mussten, weil Reporter das Treppenhaus nicht verlassen haben. Also das ist natürlich, das ist so übergriffig in so einer ganz, ganz schlimmen Art und Weise, dass das natürlich absolut gar nicht geht. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, wir haben hier den Auftrag, die Leute darüber zu informieren. Und ich muss dazu auch sagen, ich finde es auch total bemerkenswert, wie gut die Presse ihre Arbeit dann letztendlich vollrichten konnte. Dazu habe ich zum Beispiel erlebt, dass als ich am Anschlagstag selber nach Hause gekommen bin, abends, dass irgendein Fernsehsender vor meiner Haustür gerade so eine Live-Aufnahme gedreht hat und ich deswegen nicht nach Hause, also ich durfte nicht rein, ich konnte nicht an denen vorbei. Die Polizei hat mir gesagt, nein, wir müssen die jetzt hier fertig berichten lassen. Dafür sind sie da und das ist auch in Ordnung und danach bringen wir sie dann rein. Also ich bin natürlich froh, dass Journalistinnen ihre Arbeit machen können, aber ich appelliere natürlich auch an so einen gesunden Respekt und einen gesunden Menschenverstand, dass man zum Beispiel Betroffene oder Opfer oder Augenzeugen und Augenzeuginnen nicht bis nach Hause verfolgt oder dann das Treppenhaus nicht.
Auf gar keinen Fall. Ja, und das ist halt so dieser journalistische Anspruch, der jeder Journalist sich selbst gerecht werden muss. Aber die Journalistenschule sagt genau, das ist halt Boulevard. Und wer für eine Boulevardzeitung natürlich schreibt, der muss das mit sich selbst irgendwie vereinbaren können. Aber so Respekt, ne, ist trotzdem egal, bei welcher Arbeit man die verübt, auch im Journalismus natürlich an oberster Stelle, ohne jetzt Namen auszusprechen, welche Reporter das sein könnten, von welchem Magazin, nur da ist halt für mich dann auch dieses Verständnis für Leute, die solche Erfahrungen machen, die sagen, ey, ganz ehrlich, ne, was soll das denn, und das auch pauschalisieren, nur da fängt es dann halt an, irgendwie für mich nicht mehr so, ich sag mal, greifbar zu sein, weil nicht jeder arbeitet so.
Das stimmt. Genau.
Aber Medien haben wir auch im Podcast angesprochen. Du meintest auch, du hast dann direkt irgendwie deinen Blickwinkel auch im Fernsehen gesehen. Wie war das für dich, um eine Frage mal aus dem Podcast aufzugreifen? Hat dir das da was gebracht?
Mm-mm, gar nicht. Also ja, es hat mir was gebracht, weil das natürlich die Situation greifbar und real gemacht hat und weil ich dann die Bestätigung von außen hatte von, okay, es ist in der Welt, es wird darauf zurückgegriffen, du kriegst irgendwie eine Rückmeldung darauf, also du bildest dir das auf gar keinen Fall ein. Aber es war, ich hatte im Podcast habe ich ja gesagt, ich hatte nicht die Konzentration dafür, weil ich nicht, ich hatte nicht genug Kapazität in meinem Gehirn, um aufmerksam und reflektiert zu verfolgen, was gerade gesagt wird, was erzählt wird, was da steht, sondern ich war völlig erschlagen davon, meinen eigenen Blick aus dem Fenster in meinem Fernseher zu sehen. Das ist was man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann, weil ich mir natürlich dachte, kein Mensch in, weiß ich nicht, Saarbrücken weiß ja, wie es aussieht, wenn ich aus dem Fenster gucke, aber ich weiß es ja. Und plötzlich überlappen sich diese beiden Bilder und das war ganz, ganz komisch. Und wie gesagt, weil ich nicht diese Konzentration dafür hatte, das bewusst zu konsumieren und zum Beispiel auch einfach bewusst einzuordnen, war es einfacher, den Fernseher auszumachen, Radio auszumachen und einfach nichts davon zu hören, weil ich mir dachte, boah, nee, das ist alles zu viel und das drischt alles auf mich ein. Aber für meine Mutter war es natürlich super, ja, weil meine Mutter dann den Fernseher anmachen konnte und das Gefühl hatte von, okay, ich bin mal bildlich gesprochen ganz nah an meiner Tochter und kann natürlich zum Beispiel sehen, was sie sieht oder andere Freunde von mir oder Verwandte. Aber für mich persönlich, außer Bestätigung, dass es wirklich passiert, hat es mir nichts gebracht.
Es kam tatsächlich genau zu dem Thema, deshalb habe ich es gerne nochmal aufgegriffen, noch ein Kommentar von einem Hörer rein, der da meinte, dass du ganz schön von deinem Schockzustand gesprochen hast, auch mit dem TV-Sehen und. Und er hat sich gefragt gehabt, wann dieser Schockzustand dann mal zu Ende war. Kannst du dich da bewusst irgendwie dran erinnern, wo du dann mal so einen Moment hattest und gesagt hast, okay, so ist es. Ich habe es so gesehen realisiert, wahrgenommen hast du es also seit der ersten Sekunde, aber gab es da so einen Moment oder ist das so ein schleichender Prozess?
Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess, weil mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, daran mache ich das fest, hier habe ich das dann irgendwie, was hat man denn dann? Dann hat man es akzeptiert, weiß ich nicht. Also dann, ich finde keinen festen Punkt und keinen festen Moment, an dem ich sage, da ist es oder da hat es aufgehört. Ich hatte das Gefühl, dass ab dem Moment, in dem ich von der Polizei aus der Wohnung rausgeholt worden bin, also als ich das erste Mal die Wohnung verlassen musste, dass wie so Scheuklappen runtergeklappt sind. Also ich habe dann mich nur noch darauf konzentriert, okay, du steigst jetzt in das Auto, du fährst mit denen mit. Die mussten mich auch an alles dreimal erinnern. Haben sie jemandem Bescheid gesagt? Weiß jemand, wo sie sind und so weiter? Und mich dann wirklich auf alles konzentriert habe, was unmittelbar vor mir liegt. Also komm erstmal da an. Dann habe ich meine Aussage gemacht, dann habe ich mein Handy abgegeben, dann habe ich mein Handy zurückbekommen, dann genau. Und dann, als das alles vorbei war und ich wieder quasi in meiner Wohnung war mit Anne oder in unserer Wohnung und wieder so ein bisschen in diesem Heimatgefühl sein konnte, war ich zu erschöpft und bin einfach umgeklatscht und musste halt einfach irgendwie schlafen. Und danach war das so ein, wurde dieses Schockheitsgefühl von so einem Taubheitsgefühl abgelöst. Und dann war erstmal, okay, jetzt nochmal irgendwie sortieren. Ich habe ja auch erzählt im Podcast, dass ich den gesamten 10. Oktober den gesamten Vormittag vorm Fenster verbracht habe und wieder einfach nur zugeguckt habe. Ich habe die Zeit zum Beispiel auch damit gefüllt, dass ich allen Leuten, bei denen ich mich an dem Tag vorher nicht gemeldet habe oder nur kurz gemeldet habe, teilweise bis zu 10-minütige Sprachnachrichten geschickt habe, um einfach zu erzählen, was passiert. und irgendwie das einfach so rauszureden und irgendwie auch, dann habe ich auch erst angefangen wieder zu weinen oder so und dann hat sich dieses Taubheitsgefühl in den Schmerz gewandelt und dieser Schmerz hat sich dann irgendwann gewandelt in eine andere Emotion, die so ein bisschen kraftgebender war, also als dieser ursprüngliche Schmerz vorbei war, war dann so, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie auch aus diesem Sumpf ein bisschen raus und ich schaffe es nicht alleine, aber ich habe halt irgendwie Anne, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde, die mir da raushelfen.
So ein Auftrieb, ne?
Genau, sich so ein bisschen rausgraben, ein bisschen die Normalität wieder aufgreifen. Und es hat sich alles im Hintergrund abgespielt. Also vielleicht ist die beste Antwort, dass dieses Schockgefühl echt von so einem Taubheitsgefühl zunächst abgelöst worden ist. Und dann ging es halt langsam wieder los.
Eine Frage, die du auch gerne skippen kannst, die ich aber trotzdem gerne stellen wollen würde, um auch keine Frage außen vor zu lassen, ist, warum du Fotos gemacht hast vom Täter. War das aus einem Schockzustand oder der Hörer hat unterstellt, es war Sensations... Keine Ahnung.
Ich habe ganz große Angst gehabt, dass das... meine Sensations, ich nenne es jetzt mal Geilheit, irgendwie manifestiert hat und dass sich daran gezeigt hat, ich bin so, obwohl ich niemals so sein wollte. Mein Gefühl, warum ich das gemacht habe, war immer noch, ich konnte nicht glauben, dass das passiert und ich war überzeugt, dass wenn ich jetzt den Notruf wähle und in meiner Vorstellung saß irgendwie so ein dicker Hallenser am Telefon, der sich dann meldet und sagt, oh, Jiro, wird die Scheißen, Jiro, nicht die Scheißen, Jiro, komm, ist gut, komm, Jiro. Das hatte ich das Gefühl, dass mir das passieren wird und dass ich dann zum Beispiel sage, hey, hallo, hier wird geschossen und dann zum Beispiel die Polizei sagt, ja. Und das war meine Befürchtung schon in dem Moment, vermutlich, weil ich mir selber nicht ganz geglaubt habe, was gerade passiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie festhalten, ich muss das beweisen. Und die Fotos habe ich aber im zweiten Schritt gemacht, denn was ich zuerst gemacht habe, das ist mir aufgefallen, das habe ich im Podcast gar nicht erzählt. Ich habe das Fenster aufgemacht, um rauszugucken und habe mich dann geduckt und hing unter der Fensterbank und habe dann, weil ich das Festnetztelefon in der Hand hatte, um die Polizei zu rufen, mein Handy gegriffen und die Kamera aufgemacht, um das Handy aus dem Fenster zu halten, um die Situation aus meiner geduckten Position beobachten zu können. Das war der Ursprungsmoment, weil nämlich der Attentäter aus dem Kitzener rausgekommen ist und Richtung Schillerstraße gelaufen ist, um sein Auto zu holen. Und er war für mich weg. Ich habe den nicht gesehen. Und ich habe mich geduckt, habe mein Handy rausgehalten und dann habe ich ihn gesehen und dann kam er wieder quasi zurück und ich habe mich wieder ein bisschen hochgetraut und habe gedacht, ich muss jetzt draufhalten, ich muss das festhalten, ich muss das jemandem beweisen, ich muss das jemandem zeigen. Und das war die Motivation dahinter. Aber ich habe auch im Nachhinein mich gefragt, war das jetzt überhaupt richtig? War das überhaupt okay? Es ist ja dann auch sehr schnell viral gegangen, weil ich es aus Versehen, also ich wollte es einer einzigen Freundin schicken, es aus Versehen in einen Gruppenchat gestellt und dann hatten es plötzlich 10 Leute und dann war es auf Twitter und war überall. Und da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, um Gottes Willen, das war bestimmt illegal, weil ich dann für mich in meinem Kopf ungefähr auf der gleichen Schiene war, wie wenn jemand auf der Autobahn einen Autounfall fotografiert. Und wo ist da die Grenze? Wo ist der Unterschied? Also ob ich jetzt einen Attentäter auf der Straße fotografiere oder jemanden auf der Autobahn, das konnte ich mir in dem Moment nicht beantworten. Die Frage habe ich mir danach auch nie wieder gestellt, weil ich mir dachte, das führt zu nichts. Ich habe es halt in dem Moment gemacht, weil ich wirklich überzeugt war, mir glaubt es keiner und ich muss das jemandem zeigen. Und ich habe mich auch in dem Moment plötzlich ganz allein gefühlt. Ich habe auch schon gesagt, ich habe keine Autos mehr wahrgenommen, keine Passanten mehr wahrgenommen. Ich habe nichts und niemanden mehr gesehen und dachte mir, vielleicht bin ich wirklich die Einzige, die das gerade sieht. Und vielleicht muss ich das jetzt jemandem wirklich beweisen und sagen, hier, das ist passiert.
Ach, krass, ey. Also ich muss sagen, so ein bisschen Parallelen, also weisen unsere Geschichten so gesehen auf. Ich war ja bei Hanau tatsächlich direkt nachts auch vor Ort als Journalistin, weil auch der Anruf bei mir kam von unserer Programmleiterin, dass ich da jetzt unbedingt hinfahren muss, weil da etwas vorgefallen ist und man weiß noch nicht so ganz genau was und man weiß auch noch nicht, ob der Täter noch lebt oder nicht. Und ja, man steht da so und fragt sich so, hey, ja, okay, hier ist irgendwie alles abgesperrt, aber ist das jetzt wirklich so passiert, wie alle erzählen? Ist das wirklich wahr? Und ja, es fällt einem schwer, weil es irgendwie immer so weit weg scheint, ne? Und auf einmal ist es da. Und es geht auch nicht mal weg. Also
Es ist auch
es ist
so
einfach da.
unerwartet. Also
Ja.
natürlich ist es unerwartet. Kein Attentäter sagt, hallo, ich bin in
Hey
15
Leute, ich
Minuten
habe einen
da.
Termin, den stelle ich jetzt mal online.
Genau, richtig. Also das passiert ja nicht. Und man ist ja, also man wird ja so sehr und so plötzlich in diese Situation geschmissen, dass man dann auch überhaupt gar keinen, naja, dass man sich so überfahren fühlt von diesen ganzen Eindrücken. Und das sagt jeder, aber es stimmt, es geht auch einfach so schnell plötzlich. Also alles, was passiert ist auf der Ludwig-Hucherer Straße vor mir, ist innerhalb von 7 Minuten passiert. Das ging so. Und das ist so schnell, dass man sich dann auch fragt, boah, krass, habe ich jetzt alle Details mitbekommen? Habe ich das jetzt gerade gesehen? Stimmt das wirklich? Und dadurch, dass man halt A, aus diesem absoluten stinknormalen Alltag rausgerissen wird, der bei mir dadurch gerade stattgefunden hat, dass ich auf der Couch gesessen habe und prokrastiniert habe. Also ja, und dann plötzlich bin ich mitten in so einem rechtsextremen Anschlag. Das war wirklich, wirklich krass. Und wie gesagt, dadurch hat man auch dann echt das Gefühl, man zweifelt plötzlich an sich und an allem anderen auch, weil man sich so denkt, okay, wenn das jetzt schon die Realität ist, dann kann ja buchstäblich alles die Realität sein. Dann
Ja, dann komme ich noch mal auf eine Frage tatsächlich auch noch mal von einem Hörer. Und zwar wurde noch gefragt, du hast nämlich im Podcast erzählt, dass du generell sowieso gegen Rassismus und Aufklärung und sonstiges und auch schon tatsächlich also tätig warst in der Aufklärung so gesehen, das auch immer wieder thematisierst. Ob du dich in dieser Position oder in der Erfahrung irgendwie das Gefühl, das überschlichen hat, dass du versagt hast in deiner Aufklärungsarbeit, in dem dagegen irgendwie zu sein, auf Demonstrationen zu gehen, ob das irgendwie so ein Gefühl von, es nützt ja nichts, ausgelöst hat.
also es war kein Gefühl von Versagen, sondern es war eher ein Gefühl, also nicht sofort danach, sondern ein paar Tage, also mit ein bisschen Abstand war das so ein Gefühl von jetzt hast recht. Jetzt hast recht und jetzt umso mehr und umso lauter und umso stärker und umso präsenter und umso präsenter in meinem Privatleben und in meinem anderen Leben, also dass ich das dann irgendwie thematisiere und direkt klar anspreche. Ich habe gemerkt, dass meine Toleranzgrenze, also es ist natürlich immer blöd, eine Toleranzgrenze Rassismus gegenüber zu haben, aber ich habe gemerkt, dass die noch weiter gegen Null sinkt. Also, dass ich mich bei antisemitischen oder rassistischen Kommentaren noch weniger zurückhalten kann. Da können die Personen noch so nah an mir sein, aber das habe ich dann nicht mehr toleriert, einfach aus so einer persönlichen Betroffenheit heraus. Also, no, indirekten Betroffenheit. Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl von, dass ich in dieser Aufklärungsarbeit versagt habe, sondern ich habe einfach nur das Gefühl gehabt von, die war nicht laut genug. Die ist gut im Ansatz, aber die war noch nicht laut genug und die war noch nicht überall, die ist noch nicht überall durchgesickert und du warst noch, also ich war noch zu nachgiebig und zu verzeihend. Ich kann natürlich nicht unter jedem einzelnen Facebook-Post der Stadt Halle, bei jedem einzelnen Querdenker und bei jedem einzelnen Penner drunter schreiben, hey, übrigens, das ist rassistisch aus den und den Gründen. Das geht nicht, das schaffe ich nicht und das werde ich auch niemals machen können. Aber ich hatte in dem Moment das Gefühl von, boah, du hast viel zu viel davon überlesen, vermutlich auch gerade aus dem Grund, weil sich der Attentäter ja im Internet radikalisiert hat. Und vermutlich ja auch gerade aus dem Grund, weil er ja im Internet keinen Widerstand bekommen hat, zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, das lasse ich nicht mehr zu. Also ich für mich nicht. Da, wo ich es sehe, mache ich nicht mehr mit. Ich habe zum Beispiel unter dem einen Instagram-Post, was ich oder welchen ich zum ersten Jahrestag nach dem Anschlag verfasst habe, das erste Mal mich auf solche rassistischen und verharmlosenden Kommentare eingelassen. Normalerweise hätte ich die überlesen und gesagt, ja, okay, vielleicht hätte ich sie gelöscht, wenn sie mir in meiner irgendwie Ästhetik nicht gepasst hätten oder so und gesagt, nein, ich blockiere das jetzt. Aber da habe ich mich das erste Mal drauf eingelassen, weil ich mir dachte, nee, nee, nee. Also nicht unbedingt versagt, aber ich habe Konsequenzen draus gezogen und habe mir gedacht, nee, im Ansatz gut, aber in der Ausführung noch nicht ganz.
Das ist eine schöne Überleitung zu der nächsten Frage, die kam. Im Ansatz vielleicht gut, in der Ausarbeitung nicht, denn einer hat nur geschrieben, die letzte Instanz, Fragezeichen. Hast du es mitbekommen? Okay, gut, dann passt die Frage ganz gut, weil sonst hätte ich dich einfach um ein Statement danach nochmal gebeten, um die Frage vielleicht zu beantworten. Was hat das in dir ausgelöst?
Also zugegeben, ich habe die Folge nicht geguckt, also nicht die gesamte Folge. Ich habe immer nur das gesehen, was also diese Aussagen von Janina Kunze und von anderen Leuten, die da noch irgendwie drin gesessen haben. Ja. Ich habe nur Snippets gesehen und da habe ich mir schon echt gedacht, boah, ey, echt jetzt. Also ich war total enttäuscht davon, dass immer noch nicht, also ich weiß nicht, wie oft und auf wie vielen Kanälen Migrantinnen und Betroffene von Randgruppen oder nicht Randgruppen, Betroffene von Gruppen, von weiß, ethnisch oder was auch immer, wie oft die sagen müssen, hey, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann fragt uns doch bitte auch und wir können dazu bestimmt doch auch irgendwie was sagen. Da habe ich mich gefragt, was muss denn, wie viele soziale Medien, wie viele Kanäle und wie viel Partizipationsmöglichkeiten muss es denn noch geben, dass das bei irgendeinem Intendanten mal ankommt irgendwie. Und wer hat sich gedacht, ja, genau so machen wir es. Und also das war die ersten Gedanken, die ich zu diesem ganzen Unfall von dieser Folge hatte. Und was, ja, und was die eigentlichen Aussagen angeht, da habe ich mir so gedacht, das ist nun einmal mehr und einmal wieder der plastische Grund dafür, warum wir diese Konversation immer wieder von vorne führen müssen. Und da habe ich mich auch echt gefragt, wie klein ist manchmal unser gemeinsamer Konsens und wie verschieden leben wir. Also ich habe immer gedacht, ich bin total aufgeklärt und ich bin total, unterstützend für verschiedene Communities, für verschiedene Teile der Gesellschaft und musste dann feststellen, nach diesem Anschlag, dass ich das vielleicht in meinem Kopf war, aber vielleicht nicht der beste Ally, den man sich vorstellen konnte oder dass es da irgendwie noch Möglichkeiten zur Verbesserung gibt. Aber dann gibt es halt auch immer noch Leute wie Janina Kunze, die sagen, hey, ich bin blond, ich werde auch andauernd diskriminiert. Wo du dir denkst, ja, natürlich gibt es Sexismus, keine Frage, aber passt es gerade zusammen mit dem, was du das, mit dem du das vergleichst? Vermutlich nicht.
Ja, oder auch schöne Zitate wie in meiner Welt ist es so und so. Jo, also jeder kann sich seine Bubble bauen. Egal wer das äußert, es ist einfach ein bisschen engstirnig zu sagen, also in meinen vier Wänden ist es so und so. Und deshalb gibt es das Problem nicht.
Und ich meine das ja gar nicht so. Das kann ich immer am wenigsten leiden, wenn Leute sagen, ich meine das ja gar nicht so. Also ich wünsche natürlich niemandem wünsche ich, dass die Bubble und die eigene kleine Welt so zerstört wird wie meine. Also es klingt jetzt sehr dramatisch, aber wie meine zerstört worden ist am 9.10., weil ich, wie gesagt, völlig aus der Kalten heraus merken musste, dass in meinem Paulusviertel, in meiner Nachbarschaft sowas passiert. Das wünsche ich niemandem, weil das, da fühlt man sich echt, als würde jemand einem der Boden unter den Füßen wegreißen. Dieses Stück ist dann weg und kommt auch nicht wieder. Das wünsche ich natürlich niemandem, aber ich würde mich freuen, wenn die Konversation, die wir jetzt zum Beispiel gerade führen, dann halt bei solchen Leuten irgendwann mal ankommen und dass die irgendwann mal auch auf Empathie stoßen und dass man dann quasi auch einfach über das Teilen von Erlebnissen und von Perspektiven andere Leute halt einfach davon überzeugen kann und einfach feststellen kann, okay, vielleicht war das jetzt nicht so das Intelligenteste, was ich gemacht oder gesagt habe. Wie gesagt, Positionen und Meinungen und all sowas, alles das verändert sich, das ist keine Frage. Ich würde mir nur wünschen, dass wir uns alle ein bisschen mehr miteinander abholen.
Und mehr zuhören, vor allen Dingen. Mehr zuhören und nicht einfach nur wahrnehmen und abnicken, sondern auch verinnerlichen. Und
da liegt ja auch die Schwierigkeit darin, weil zum Beispiel auf einer rein weiblichen Perspektive kann ich Janina Kunze voll verstehen, die halt sagt, okay, pass auf, wenn ich halt irgendwie mein ausgeschnittenes T-Shirt anhabe und irgendwie meine Haare im Wind wehen, nimmt mich keiner mehr ernst. Das ist Kacke, das ist keine Frage. Aber ihre Probleme hole ich ja ab, indem ich sie auch anerkenne und verstehe und sage, okay, alles klar, aber dann halt irgendwie dann weitergebe und dann halt irgendwie auch sage, okay, aber mir zum Beispiel, also mir persönlich jetzt nicht, aber mir als Sinti und Roma geht es aber so und so, wenn du das und das machst und dass man dann irgendwie so zusammenkommt. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und es ist schade, wenn dieser Diskurs, der bei der letzten Instanz stattgefunden hat, so einseitig bleibt von vornherein.
Hast du schon das Gefühl gehabt, um den Bogen wieder zu deiner Geschichte so gesehen zu schlagen, dass wenn du über deine Betroffenheit und deine Trauer gesprochen hast, auf, ich sag mal, Unverständnis gestoßen bist, allein jetzt mal runtergebrochen auf den Fakt, dass du nur Betroffene bist und dir die Trauerfrage stellen musst?
Ich habe es persönlich nicht erlebt. Das kann natürlich aber auch einfach sein, dass sich das jemand nicht getraut hat zu sagen. Also ich bin mir sicher, dass sich das viele Leute gedacht haben. Und ich bin mir auch sicher, dass sich viele Leute darüber, also dass sich das viele Leute gedacht haben, als sie zum Beispiel meine Posts darüber gelesen haben. Oder als ich zum 50. Mal darüber angefangen habe, im Internet darüber zu sprechen, was ich gesehen oder nicht gesehen habe. Aber es hat mir noch keiner ins Gesicht gesagt. Vermutlich... Das ist jetzt meine Mutmaßung, vermutlich, weil es auch schon echt Eier braucht, das zu sagen. Also man sieht es ja zum Beispiel auf dem einen Foto, mir ging es ja lange einfach schlecht, also keine Frage. Ich sah auch schlecht aus und so eine niedergeschlagene Stimmung erkennt man ja auch, völlig egal warum, wieso, weshalb. Und wenn mich jemand gefragt hat, also wenn sich quasi jemand getraut hat zu fragen, hey, was ist denn mit dir, irgendwie kommst du mir nicht, irgendwie siehst du komisch aus oder du hast komische Vibes und ich das dann tatsächlich gesagt habe, dann war eher die Reaktion darauf, dass man sagt, oh, krass, möchtest du darüber reden oder nicht? Aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das bestimmt schon mal jemand gedacht hat und sich bestimmt jemand gedacht hat, oh, da hat jemand mal was Schlimmes gesehen und jetzt, aber ich habe es nicht, Gott sei Dank, nicht erlebt.
Ja, wobei, ne, du hast jetzt nicht gesehen, wie bei DSDS oder nee, weißt du, gute Zeiten, schlechte Zeiten eine Hauptrolle geht, weil sie einen Autounfall inszeniert hat, sondern du hast halt einen anstarkenden Attentat gesehen, ne? Das sind halt nochmal zwei Paar Schuhe, die man da auch nicht relativieren darf, weil meiner Meinung nach fängt genau da das Relativieren des Ganzen an, wenn man auch Betroffenen nicht ihre Trauer zuspricht und sagt, ja, ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, ne, weil ich nicht in der Situation stecke und ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und ich weiß auch nicht, wie lange man dafür braucht. Und das ist auch immer sehr individuell. Jeder geht mit sowas, glaube ich, sehr individuell um. Aber es dann runterzureden und auch seine eigenen Emotionen vielleicht auf die Betroffenen dann umzupolen und zu sagen, ja, mei, guck mal, ich hätte mir jetzt da 2 Tage gegeben und dann ist die Sache auch gegessen. Weiß ich nicht, ob da wir nicht auch vielleicht ein gesellschaftliches Problem hätten, wenn das wirklich jemand sich denkt und es nur nicht ausspricht. Deshalb, ich kann es mir kaum vorstellen und ich hoffe auch nicht, dass irgendjemand es dir nicht gesagt hat, nur weil keiner Eier in den Hosen hat, sondern weil es einfach keiner gesagt hat, weil es keiner gedacht hat.
Ja, das wünsche ich mir natürlich auch, aber ich muss zum Beispiel auch, also wenn mal so richtig alle Karten auf den Tisch legen, ich muss das auch erst lernen. Also nicht durch mich, sondern ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich, also ich spreche jetzt von den ersten Wochen nach dem Anschlag, wenn ich gelesen habe in Zeitungsartikeln, weiß ich nicht, sagen wir mal Student Felix oder so, keiner, nennen wir mal Felix, Felix, das alles aus seinem Fenster gesehen hat, dann war immer meine erste Anti-Haltung, nee, ich habe das aus dem Fenster gesehen und nicht du. Und ich war bei der Polizei und nicht du, was nicht stimmt, weil vielleicht war da auch bei der Polizei kein Geld, weiß ich ja nicht. Aber ich habe auch eine gewisse Zeit gebraucht, um so diese dieses Alleinstellungsmerkmal, was ich irgendwie schon fast hatte, für mich irgendwie abzulegen und auch anderen Leuten zuzusprechen und zu sagen, okay, krass, ich war, nur weil ich niemanden am Fenster gesehen habe, heißt es ja noch lange nicht, dass es keinen anderen am Fenster gab. Und was mir da sehr geholfen hat, und deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon, das immer wieder zu thematisieren, was mir dabei geholfen hat, war halt dieses Treffen mit anderen Betroffenen. Und ich konnte dann zum Beispiel auch das erste Mal, habe ich auch ganz andere Perspektiven gehört. Ich habe zum Beispiel eine Nachbarin von mir gehört, die den Attentäter gesehen hat und aber auch nur, als er weggefahren ist, weil sie nämlich in der Dusche war und gesagt hat, ich wusste gar nicht, was passiert ist und konnte mir das alles nicht erklären und war dann irgendwie total überfahren. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der oder eine kennengelernt, die auf der Straße dem Attentäter begegnet ist und dann mit ihrem Auto die Seitenstraßen abgesperrt hat, damit da keiner vorbeigeht, zum Beispiel. Also auch eine gänzlich andere Perspektive, die natürlich auch ihre Betroffenen, naja, Berechtigung hat und auch immer noch diese Berechtigung hat. Aber weil mir das nicht so bekannt war und weil mir das nicht so präsent war, hatte ich auch am Anfang das Problem, dass ich gesagt habe, nee, ich habe das gesehen, mein Foto ist viral gegangen, ich bin hier Zeuge Nummer 1 oder irgendwie sowas, was auch nicht gesund war oder nicht gut war, aber ja. Hm.
Hattest du solche Gedanken auch deiner Partnerin gegenüber, die sich derzeit nicht in der Wohnung befunden hat?
Nee, weil ich von Anfang an gemerkt habe, wie schlecht es ihr geht und also wie betroffen sie durch meine Betroffenheit war. Als wir uns das erste Mal nach dem Anschlag wieder gesehen haben, dann war das ja in unserer gemeinsamen Wohnung. Ich bin von der Polizei reingekommen, ich habe immer mal Nachrichten von ihr bekommen, immer mal Nachrichten gelesen, wir haben viel telefoniert. Und dadurch, also als ich sie dann gesehen habe und gesehen habe, wie körperlich fertig sie war, wie traurig sie war, wie unfassbar erleichtert sie war, dass ich an einem Stück und gesunde und heil irgendwie wieder nach Hause gekommen bin. Dadurch hat sich das für mich nie in Frage gestellt. Wir haben dann auch viel darüber gesprochen und sie hat mir auch viel darüber erzählt, was das für eine absolute Horrorsituation auf Arbeit war. Also die mussten zum Beispiel die Firma abschließen, Leute durften nicht raus, nicht rein und alle waren irgendwie aufgebracht, Mütter konnten ihre Kinder nicht abholen, Leute wussten nicht, was ihre Partner, ihre Freunde machen, ihre Familie machen oder irgendwie sowas und wahrscheinlich auch einfach durch diesen unmittelbare, also durch die unmittelbare Nähe ihres Schmerzes und auch irgendwie ihrer Betroffenheit waren das für mich zwar völlig verschiedene Paar Schuhe, aber es war naja, ich sag mal, es war da und es war berechtigt und es war überhaupt nicht von mir geht's viel schlimmer, weil ich zu Hause war, sondern ich habe halt genau gemerkt an ihr und auch genau gesehen, dass das für sie fast noch schlimmer war, dass sie halt eben nicht bei mir sein konnte oder nicht irgendwie mit mir gemeinsam das erleben konnte.
Gut, aber ich glaube, vielleicht nur eine Mutmaßung hat da für dich dann auch diese Gespräche, die du mit den Betroffenen im Nachhinein dann geführt hast, vielleicht direkt da auch angefangen und dir war es aber vielleicht gar nicht so bewusst und hast das auf die Betroffenen nicht direkt bezogen, als du bei der Katastrophennachsorge warst.
Genau, das kann sein, ja.
Wie hat dich eigentlich diese Einladung oder nennt man das Einladung zu dieser Katastrophennachsorge erreicht? Musste man sich da selbst als Betroffener melden oder kamen die auf einen zu, weil Anwohner der Straße oder?
Nee, das kam über die Polizei selbst. Also ich habe nach dem Anschlag 2 Schreiben bekommen. Das erste Schreiben war vom Bundesjustizministerium, weil es gibt einen Opferbeauftragten der Bundesrepublik und die haben direkt sich in ihrem Schreiben vorgestellt, haben gesagt, was sie sind und dass sie an meine Adresse gekommen sind über die polizeiliche Akte. Das heißt, die standen in einem direkten Kontakt. Und dann hat mich das Bundesjustizministerium angeschrieben mit Hilfsangeboten und gesagt, das und das und das gibt's, die und die Organisation gibt's. Und der Weiße Ring, der ja dieses Treffen organisiert hat, der hat die Polizei angeschrieben und hat einen Rundbrief verfasst an alle Betroffenen und geführten Zeugen. Und die Polizei hat das dann weitervermittelt. Also der Weiße Ring hatte meine Kontaktdaten nicht. Das waren zwei sehr, sehr nette Sachbearbeiterinnen und auch wirklich, die haben sich sehr viel Mühe gegeben und die haben das dann weitergeleitet mit einem persönlichen Anschreiben der Polizei und auch mit ihrem persönlichen Kontakt. Und wenn sie Interesse haben, können sie sich selber drum kümmern oder wir kümmern uns darum. Und da war halt, wie gesagt, dieses Schreiben beigefügt. Und daraufhin habe ich, da war auch so eine Teilnahmebestätigung, daraufhin habe ich das dann ausgefüllt und habe das dann selber zum Weißen Ring gebracht, weil ich mich mit denen unterhalten wollte. Und habe dann da an der Tür geklopft, an der Geschäftsstelle und habe gesagt, hallo, ich habe hier das und das Schreiben bekommen. Und der Herr, der das auch organisiert hat, der war auch gerade da an der Geschäftsstelle. Und dann habe ich mich mit denen so 10, 15 Minuten lang unterhalten und ich bin über die Polizei an dieses ganze Programm rangekommen. Also dadurch, dass ich halt auch einfach in der Akte eine geführte Zeugin bin.
Gut, aber man muss schon geführte betroffene Zeuge sein, um so ein Angebot zu bekommen. Und weil das war eine Frage vom Hörer tatsächlich, wenn man betroffen ist und sich nicht traut, darüber zu sprechen, aufgefordert oder muss man hin?
Das ist schade, ja, genau, weil also um das selber in den Briefkasten gesteckt zu bekommen, muss man eine polizeilich geführte Zeugin oder Zeuge sein. Es gibt aber die Möglichkeit, sich natürlich auch immer selber zu melden. Also ich habe keinen beim, also ich habe das nicht erlebt, dass der Weiße Ring gesagt hat, nee, leider nicht, sie nicht oder so. Wir haben aber zum Beispiel auch in diesen betroffenen Treffen darüber gesprochen, weil zwei oder drei Leute, die mit dabei waren, waren sehr enttäuscht davon, dass sie zum Beispiel eben nicht diese Post bekommen haben und das dann auch nur über 1000 Ecken erfahren haben und sich dann quasi selbst initiativ dort angemeldet haben. Mhm. Und zum Beispiel haben wir auch in diesem Treffen festgestellt, dass nicht jeder, der über die Polizei angeschrieben worden ist, Post vom Justizministerium bekommen hat. Und das ließ sich schwer nachvollziehen für uns, was man quasi für Kriterien erfüllen muss, um von irgendeiner Seite angeschrieben zu werden. Ich habe aber auch einfach durch Kontakt sowohl mit dem Justizministerium als auch mit dem Weißen Ring erfahren, dass sich sehr oft Leute selbst initiativ melden und dass das auch also auch gewünscht ist, also dass man das auch durchaus machen kann und dass man auch schon bei den kleinsten Gefühlen irgendwie sagen kann, hey, hier irgendwie werde ich das nicht los und oder kann man mir da irgendwie helfen.
Ja, voll gut, dass da aber auch direkt, ja, ich sag mal, an so professionelle Hände man gerät, ne? Also auch Weiße Ring, Katastrophennachsorge und da aufgefangen wird. Aber hast du, und da komme ich zu unserer letzten Frage, bevor uns Instagram rauskickt, hast du bis heute Kontakt mit Betroffenen und kannst dich direkt austauschen, jetzt unabhängig oder abgesehen von deiner Partnerin?
Also mit dem Kiezdöner-Team natürlich, also die sind ja Nachbarn und man sieht sich da auch oft. Meine absolute Lieblingsherzensfriseurin arbeitet in der Humboldtstraße, Ecke Schillerstraße, direkt gegenüber der Synagoge. Und die war sowohl bei diesen betroffenen Treffen, zu der gehe ich aber auch schon seit 5 Jahren in den Salon, also ich weiß jetzt nicht, ob das zählt, in Anführungszeichen, aber mit ihr konnte ich auch sehr viel darüber sprechen, weil sie, das ist ein sehr kleines Studio, sind nur 2 Leute in diesem Laden und die waren beide auch sehr betroffen davon. Die eine musste auch wegziehen. Also mit ihr habe ich großen, großen Kontakt und eine ehemalige Arbeitskollegin von mir war diejenige, von der ich gerade erzählt habe, die mit dem Auto die Straßen abgesperrt hat. Und die habe ich erst durch dieses Betroffenen-Treffen wieder getroffen. Also wir haben uns ganz lange aus den Augen verloren, weil wir, ich habe den Job noch gemacht, sie nicht. Und dann haben wir uns halt einfach nicht mehr gesehen. Und mit der hatte ich noch ein bisschen Kontakt. Aber jetzt, meine Nachbarin, die sehe ich immer mal noch, die ich auch erst darüber kennengelernt habe, die wohnt ein Haus weiter. Aber es gibt jetzt niemanden, mit dem ich mich noch treffe. Die Seelsorgerin, die Notfallseelsorgerin, das stimmt nicht. Mit der habe ich noch Kontakt. Mit der habe ich mich auch schon 2 Mal auf einen Kaffee getroffen und die ist ganz wundervoll und mit der schreibe ich auch immer mal noch, wenn irgendwie was ist oder war. Aber ansonsten aus diesem Kreis nicht. Weil aber auch viele Leute sehr viel älter waren. Die wenigen Leute, die in meinem Alter waren oder in unserem Alter von mir und Anne, die hat man halt entweder mal wieder gesehen oder halt nicht. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall noch ein Treffen mindestens geben soll. Und das lasse ich alles so ein bisschen auf mich zukommen.
Voll gut. Aber ausziehen ist ja für dich auch nie eine Option gewesen, ne?
Überhaupt nicht. Also ich bin total froh, dass, also wirklich auch erleichtert, dass das dieses Gefühl nicht in die Wohnung gezogen ist und dass dieses Gefühl die Wohnung auch nie vereinnahmt hat, sondern dass die Wohnung halt immer noch mein oder unser absoluter Safe Space ist. Das ist echt, glaube ich, Gold wert, weil ich habe mitbekommen, wie gesagt, durch die eine Frau aus dem Friseurladen, dass wenn man da noch umziehen muss in dem Stress, wenn man sich in seiner eigenen Hut auch und in seiner eigenen Wohnung so schlecht fühlt und das so überhaupt nicht los wird, das muss, glaube ich, echt niederschmetternd und irgendwie lebensgefühlzerstörend sein, weil das ist schon echt krass. Das ist wirklich krass.
Ja, da wird dann halt noch mehr genommen, ne? Als sowieso schon. Dann wird einem auch diese, wo du es gerade gesagt hast, die, weil wie hast du es gesagt, eine Safe Space, Safe
ja,
Kugel, wie auch
immer. Das ist meine kleine Festung gewesen. Also ich habe, oder ist es immer noch. Also es hat halt, glaube ich, auch echt viel dazu beigetragen, dass die Wohnung oben liegt. Also ich hatte einen Überblick über alles. Ich habe von oben runter geguckt, ich war nicht auf Augenhöhe. Das hat so viel dazu beigetragen. Objektiv betrachtet ist die Wohnung halt auch einfach wirklich schön. Kann man sich sie auch schön machen, aber es hat dadurch, dass sie so viele Sachen auch beinhaltet, zum Beispiel das Schlafzimmer, in dem ich gerade sitze, guckt nicht auf die Ludwig-Wucherer Straße, sondern ist in einem abgeschlossenen Hinterhof. Das hat mich zum Beispiel damals auch beruhigt, weil ich dann aus dem Wohnzimmer hierher geflüchtet bin und dann quasi auch nicht sehen konnte und mich hier einigeln konnte. Also so viele Kleinigkeiten haben irgendwie dazu beigetragen, dass diese Wohnung weiterhin einfach ihren Festungsstatus behalten hat, dass das wirklich, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie dankbar ich darüber bin, dass ich mir quasi darüber jetzt nicht noch Gedanken machen musste, ob ich hier noch weiter schlafen kann oder nicht, sondern ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt von alles, aber Hauptsache hier und hier drin und Hauptsache ich komme hierher wieder zurück.